Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, traumasensible Coachin für Hunde und Menschen, Fachkraft für tiergestützte Intervention und bedürfnisorientierte Hundehalterin aus Überzeugung. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem mega spannenden, super wichtigen, alles umfassenden und grundlegenden Thema, was ist eigentlich ein Trauma, beschäftigen. Ja, setzt euch hin, macht es euch gemütlich und lauscht ein Weilchen. Das ist ein Thema, was mir unglaublich am Herzen liegt und was euch alle sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise schon mal betroffen hat. Diejenigen, die vielleicht einen Tierschutzhund bei sich wohnen haben, haben eventuell Erfahrungen gemacht mit Reaktionen, die sie nicht verstehen oder mit Trainingszusammenhängen und Übungen, die einfach keine Wirkung zeigen, wo es keine dauerhafte Veränderung gibt. Oder einige von euch haben vielleicht einen Welpen zu sich genommen, der immer drüber war, der immer irgendwie wogegen gerannt ist, der sich kaum sammeln und fassen konnte und der eigentlich unglaublich schnell aufgeregt war. Oder ein Hund, der irgendwie manchmal gar nicht ansprechbar scheint. Oder ihr habt einen Hund, der ja sich manchmal aufregt und man denkt, was ist? Warum geht es so? Was ist los? Ich verstehe es nicht. Und wo dann, ja, ich sag mal, Reaktionen erfolgen, die völlig maßlos und überzogen scheinen. Und ihr ahnt vielleicht schon, dass es ein Riesenthema ist und dass es ganz, ganz, ganz viele Hundehalterinnen und unsere wunderbaren Hunde betrifft. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, dein Hund hat ein Trauma gehabt, wird alles nichts, alles blöd, sondern wir wollen uns jetzt, heute und hier damit beschäftigen, was das eigentlich ist, was ein Trauma auch nicht ist und was das eigentlich bedeutet. Und da dieses Thema so unglaublich groß ist, werden wir uns noch viele, viele, viele Male damit beschäftigen und immer tiefer einsteigen in das Thema. Ich kann euch natürlich nur einen kleinen Einblick geben. Und das, was ich euch erzähle, ist vielleicht ein Schritt auf dem Weg zu erkennen, ob mein Hund vielleicht mit Traumafolgen zu tun hat oder auch nicht. Aber das ist natürlich keine erfolgte Therapie. Das ist natürlich etwas, was euch vielleicht Einblick geben wird, aber wo es auf der anderen Seite so ist, dass das natürlich erst der Anfang von damit umgehen, darauf eingehen, Trauma zu integrieren, Trauma zu verarbeiten helfen und so weiter und so weiter. Und das ist ein Weg. Aber wie so oft, dieser Weg und dieses Engagement, was sich daraus von euch vielleicht ableitet, ist für euren Hund so unglaublich wichtig und wird seine Lebensqualität so unglaublich steigern. Und euer gemeinsames Erleben und eure gemeinsame Freude einfach so viel intensivieren und euch andere, neue und ganz andere, ja, ich sag mal, erfüllendere Wege aufzeigen. Aber nun steigen wir mal ein, bevor ich mir hier, ja, drumherum rede die ganze Zeit. Also, wir können uns erstmal fragen, was ist denn eigentlich ein Trauma und was ist auch kein Trauma? Trauma ist so ähnlich wie das Wort Stress. Ganz viele Menschen nutzen dieses Wort ständig. Boah, das war jetzt voll das Trauma für mich. Oder ich bin total gestresst. Und da ist es schon ganz wichtig, dass wir uns mal überlegen, was heißt denn das eigentlich? Also so rein wissenschaftlich, also psychologisch würde man sagen oder sagt man, dass ein Trauma ein überwältigendes Erlebnis ist, was die normalen Bewältigungsstrategien, die man so hat, überfordert. Das heißt, es ist in irgendeiner Form ein krasses Ereignis und wir schaffen es nicht, das mal so eben wegzudrücken. Dass das sehr unterschiedlich von Person zu Person ist, also von Mensch und Hunde Person zu Mensch und Hunde Person, unterschiedlich, das ist uns sicherlich ganz schnell klar. Unter Trauma versteht man, oder das beinhaltet Gefühle von extremer Hilflosigkeit, massiver panischer Angst und ein ganz starkes Ausgeliefertsein in die Situation, in das, was da passiert, in die Handlung, in ein Unfallgeschehen. Das Gefühl der Ausweglosigkeit im Sinne von, ich konnte nichts tun, ich kann nichts tun, ich habe keine Lösung. Das ist auch ein ganz starkes Kennzeichen von einer traumatischen Erfahrung. Und dabei ist nicht das Ereignis allein entscheidend, sondern wie unser Nervensystem darauf reagiert. Und ja, man kann unter Trauma zusammenfassen, ein ja, ein einmaliges Ereignis, wie zum Beispiel einen Unfall oder eine spontane Gewalterfahrung oder so etwas wie ein Verlusterlebnis, was weiß ich, Tod oder auch Sterben, was man erlebt hat zum Beispiel. Das sind so einmalige, hoffentlich einmalige Ereignisse, die aber natürlich trotzdem eine ganz, ganz krasse und einschneidende Erfahrung darstellen und wo man eben auch das Gefühl haben kann, ich sage jetzt mal, ein Hund, der vom Auto angefahren wird, der versteht nicht, was da passiert. Und selbst wir sind, wenn wir in einen Unfall verwickelt sind, ist es trotzdem etwas, was uns passiert und uns hilflos und in dem Moment ausgeliefert fühlen lässt. Beim Hund ist das natürlich umso mehr, weil er nicht mal verstehen kann, was eigentlich, warum ein Auto da fährt. Aber auch wiederholte Belastungen, zum Beispiel durch Vernachlässigung und körperliche oder psychische Gewalt, oder dauerhafte Misshandlung oder so sind traumatisch. Das eine ist dann ein Typ-1-Trauma, das sind so akute Geschichten, die plötzlich reagieren, unerwartet reagieren. Auch so Naturkatastrophen zum Beispiel gehören zu den Typ-1-Traumata und Typ-2-Traumata sind Traumata, die länger anhalten. Also wie gesagt, Vernachlässigung, Gewalt, Erfahrungen zum Beispiel sind eben Typ-2-Traumata. Und was jetzt aber ganz entscheidend ist, ist, dass nicht jeder Hund und auch nicht jeder Mensch dasselbe Ereignis als traumatisch empfindet. Es gibt Menschen, die haben zwar Leiden in einem Moment, in dem sie verunfallen und haben da auch erstmal, ja, ich sag mal, so eine Art Schockstarre oder ähnliches, aber für die ist es trotzdem nicht traumatisch. Vor allen Dingen hat es nicht die Auswirkungen und das, was es mit ihnen tut, hat auch nicht die über einen längeren Zeitraum die Auswirkung, die es vielleicht für eine andere Person hat. Und das, wie man das empfindet, beziehungsweise wie man damit umgehen kann und wie ein Trauma verarbeitet wird, das hat ganz viel mit der sogenannten Resilienz zu tun. Resilienz heißt letztendlich, wie viel und welche Möglichkeiten der Verarbeitung habe ich und was ist mir in mir angelegt, beziehungsweise welche Erfahrungen habe ich gemacht, die mir helfen, das zu verarbeiten. Also Resilienz fördern zum Beispiel ist es, wenn ich eine gute Bindungserfahrung oder sichere Bindungserfahrung gemacht habe. Von guter Bindung spricht man nicht, sondern von sicherer Bindung. Das heißt, ich habe viel Vertrauen in mein Gegenüber, ich habe stabile Beziehungen, ich habe schon als Kleinstwelpe bin ich gut aufgehoben gewesen bei meiner Hundemama. Das wäre etwas, was zum Beispiel, und wir Menschen natürlich bei unserer Menschenmama oder unseren Menscheneltern, oder den Großeltern oder wem auch immer, aber wir waren gut aufgehoben und für uns ist gut gesorgt worden. Und unsere Bedürfnisse, wir sind mal wieder bei unserer Bedürfniserfüllung, unsere Bedürfnisse sind wahrgenommen und zuverlässig beantwortet worden. Das kennzeichnet sichere Bindung. Mit dem Thema Vertrauen und Bindung werden wir uns aber auch noch beschäftigen in nächster Zeit. Also erst einmal empfinden nicht alle die gleiche Situation als traumatisch. Und zum anderen ist es so, dass nicht jeder mit den gleichen Schwierigkeiten in der Verarbeitung zu tun hat. Einige Individuen sind aufgrund ihrer Vorerfahrung und aufgrund ihrer Ausstattung, also auch nervlicher Ausstattung, mit mehr Resilienz, also mehr Widerstandskraft gegen traumatische Folgeerscheinungen gewappnet sozusagen. Da hat man sich so in den 90er Jahren hat man sich sehr stark mit der Resilienzforschung beschäftigt und hat sich zum Beispiel gefragt, warum einige Menschen, die haft in einem Vernichtungslager mental überstehen, während andere daran zugrunde gehen. Nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern es hat einfach damit zu tun, mit welcher Resilienz, also mit welcher Ausstattung ich solche Erfahrungen gemacht habe. Und mit wie viel Vertrauen in die Welt ich sozusagen da reingegangen bin, um mich hinterher davon erholen zu können. So, das ist schon mal ziemlich kompakt, finde ich. Also wir werden da auch in das Thema Resilienz und in das Thema Bindung und in das Thema Urvertrauen, werden wir noch tiefer einsteigen. Aber für heute ist hier erstmal, okay, wir wissen, überwältigendes Erlebnis, großes Gefühl von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein und wie ich das verarbeiten kann, ist offensichtlich von Resilienz abhängig. Und jetzt können wir uns fragen, was passiert denn im Gehirn und im Nervensystem so bei einer traumatischen Erfahrung? Also erst einmal ist es so, dass der Überlebensmodus aktiviert wird. Also theoretisch würden wir, wenn wir eine Gefahr einer Gefahr begegnen, in einen Kampf- oder Fluchtmodus verfallen. Wenn wir aber eine massive Hilflosigkeit erfahren, also sprich, wir merken, dass wir keine Chance auf Flucht oder Kampf haben, dass das keinen Sinn hat, dass das erfolglos ist, dass wir nicht widerstehen können. Also wir können uns nicht retten und der Hund kann sich nicht retten. Wenn ein Hund in eine Tötungsstation gelangt und der ist eventuell eingefangen worden, mit einer Schlinge in irgendein Auto geworfen worden, landet auf einer Tötungsstation, hat auf dem Weg dorthin seine Familie verloren, ist aus dem Umfeld gerissen worden, an dem er gelebt hat, das hatten wir beim Thema Tierschutzhunde zum Beispiel, dann ist das etwas, wo er sich weder durch Kampf noch durch Flucht tatsächlich widersetzen kann. Und das ist dieses ganz starke Empfinden von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein, Ausweglosigkeit. Und dann ist das Nervensystem im Überlebensmodus. Alle Signale werden hochgefahren, also alles wird aktiviert, ne? Nur, es gibt diesen Weg eben nicht. Es geht, Kampf und Flucht funktionieren nicht. Dann ist eine Alternative Erstarren im Sinne von, ja, sich, das wäre so auch eine normale, also das Freeze wäre auch eine normale Reaktion. Das ist so etwas, was dann eben, wenn Menschen beschreiben können, die sagen, ich konnte mich einfach nicht bewegen, ich wollte weglaufen, aber es ging nicht. War nicht möglich. Ich bin wie erstarrt. Oder es gibt noch eine andere Reaktionsmöglichkeit, das ist diese Unterwerfung. Das ist das, was sehr häufig passiert, wenn das beschreiben Menschen, das ist aber bei Hunden auch zu beobachten, nur können sie es eben nicht beschreiben, dass sie versuchen, irgendwie in dieser sehr, sehr, sehr bedrohlichen Situation sich eben zu unterwerfen, keinen Widerstand zu geben, um irgendwie zu überleben. Und das sind keine bewussten Entscheidungen, sondern das sind automatisch Reaktionen, die im Stammhirn stattfinden, die sozusagen eine Reaktion darauf sind, dass das Überleben gefährdet ist und dass das Nervensystem und das Gehirn sucht irgendeinen Weg, das zu überleben. Es werden extrem viele Stresshormone ausgestüttet. Und was auch über diesen Moment der traumatischen Erfahrung, auch wenn es um ein plötzliches Ereignis geht und ein kurz anhaltendes Ereignis ist, dass trotzdem das Nervensystem in Alarmbereitschaft bleibt. Weil dieses Ding, dass man plötzlich Lebensgefahr gespürt hat, dass man sozusagen in der Sekunde alles tun musste, um irgendwie zu überleben, das bleibt erstmal im Nervensystem hängen. Das ist eine Wahnsinnsaktivierung, weil es eben um den Überlebenskampf geht. Und natürlich ist es so, dass unser Gehirn als Zentrum all unseres Seins sozusagen versucht, uns irgendwie am Leben zu halten. Das ist auch ziemlich gut so, sonst würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben und Hunde eben auch nicht. So. Also wir haben eine absolute Aktivierung oder so ein Ausschalten in der Situation, in der Gefahrensituation. Es geht also es geht bis hin zu sich wie ausgeschaltet fühlen. Ihr kennt es vielleicht, dass Menschen beschreiben, dass sie sich selber beobachtet haben in der Situation, dass sie nichts gefühlt haben in einer Situation. Das ist so ein Ausschalten, das ist eine starke Untererregung. Und es gibt eine starke Übererregung, das ist im Prinzip ein theoretisch kämpfen und flüchten wollen. Das ist dann, das macht der sogenannte Sympathikus, das ist eine Übererregung und das ist ein riesiger Alarmzustand, während die Untererregung vom Parasympathikus im Stammhirn gesteuert wird. Das ist so ein bisschen scheintot, um nicht, also die Chance, also das Gehirn entscheidet entweder in Aktivierung, wenn es irgendwie geht, Gegenwehr, funktioniert aber eben im Trauma nicht. Deswegen ist es eben traumatisch, weil es nicht funktioniert und dieses untererregt sein im Sinne von Scheintod ist eine Variante oder dieses Unterwerfen ist eine Variante, um einer ausweglosen Situation zumindest das Überleben abzuringen. So, das ist etwas, was dann akut passiert. Und auch diese Unterwerfung im Sinne von sich klein, und bei Hunden kennen wir das so, dass die so immer beschwichtigen, immer so niedlich tun und so ein bisschen eingedrehte Körperhaltung, immer tief wedelnd, unter sich lassend, also was weiß ich, urinieren, solche Geschichten. Das sind extreme Unterwerfungsgesten, die einige Hunde immer und immer und immer wieder zeigen. Und das sind Traumafolgen. Die haben irgendwann gelernt, dass sie nur mit dieser absoluten Unterwerfung überleben können. ob das jetzt an den Wurfgeschwistern lag, der eine Hund war sehr schwach, wurde gemobbt, ob es an der Hundemama lag, an anderen Hunden, an dem Menschen, der das vielleicht begleitet hat und so. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ich über einen längeren Zeitraum in einem Trauma, sozusagen einer traumatischen Situation stecke, dann kann es eben gut sein, dass diese Unterwerfung, dieses ständige Beschwichtigen, dieses Wort Fiddlebaut, das klingt immer so niedlich, als wenn es so toll wäre. Aber für Hunde, die das immer tun, die also auf 100 Meter zum anderen Hund hinrennen und sich dem unterwerfen oder auch bei Menschen das tun, das ist keine Folge von, oh, ich habe dich so lieb, ich finde dich so toll, sondern bitte tu mir nichts, ich bin ganz harmlos. Erkenne bitte, dass ich dir niemals etwas tun könnte und absolut, ich bin der Dreck unter deiner Kralle, bitte tu mir nichts. Das ist Unterwerfen, das ist dieses scheinbar nervtötende, immer wieder hingehen, immer wieder beschwichtigen. Das ist nicht schön und es ist ein ganz deutlicher Hinweis auf länger anhaltende traumatische Erfahrungen, die dafür gesorgt haben, dass der Hund die Erfahrung gemacht hat, ich muss mich so unterwerfen, um überleben zu können. Und Überleben meint in diesem Falle nicht nur körperliches Überleben, sondern auch seelisch-geistiges Überleben. Also auch nicht nur, ja, ich sag mal, körperliche Gewalt, auch psychische Gewalt, auch dauerhaftes Angeschrien werden, ohne geschlagen zu werden, ist trotzdem Gewalt, weil auch psychische Gewalt im Gehirn das Gleiche macht wie körperliche Gewalt. Das heißt nicht, dass ich körperliche Gewalt verniedlichen will, um Himmels Willen, so meine ich das nicht. Ich meine nur, dass es nicht nur körperliche Gewalt braucht, um traumatisiert zu sein. Gut, also wir merken, das Thema ist groß, größer am größten und wir haben erstmal in der Reaktion massive Stresshormone, wir haben entweder eine Über- oder eine Untererregung, wir haben auf jeden Fall eine absolute Alarmierung und das Nervensystem bleibt über dieses traumatische Ereignis hinaus in Alarmbereitschaft. Und dann gibt es so akute Folgen. Also da ist was, ja, ist was passiert. Nehmen wir jetzt mal einen Unfall oder ein Hund hat seine Bindungsperson verloren und nur weil die Person vielleicht einen Unfall hatte oder der beim Einsammeln vom Tierschutz irgendwie getrennt wurde oder so weiter, das ist traumatisch, dann sind so akute Folgen, die so direkt, ja, ich sag jetzt mal, in den ersten Tagen danach passieren, manchmal auch mit einer Verzögerung, ne, dass das erstmal wie so ein gelöscht scheint und man denkt, ach guck mal, war ja gar nichts und es kommt dann erst noch nach ein ganz paar Tagen. Aber es sind akute Folgen, während so etwas, dass Hund und Mensch Albträume haben, dass die das wiedererleben, das nennt sich dann so ein Flashback, dass die etwas aus der traumatischen Situation verbinden mit einem Geruch, einem Geräusch, einem Schatten, einem Ton, irgendwas. Und dann so ein Wiedererleben haben. Also die erinnern sich nicht nur, sondern die sind wieder in dieser Situation. Das ist so ein, was weiß ich, wenn es Albträume sind, ist es ein panisches Aufwachen und wenn in einer Flashback-Situation sozusagen tagsüber nicht schlafend ist es halt so, dass es sich genauso anfühlt und so ein Panikgefühl sich einstellt, also Todesangst. Und was da passieren kann in dieser Zeit, in dieser akuten Zeit danach, dass bestimmte Erinnerungen nur, wie man das nennt, fragmentiert gespeichert werden. Das heißt nur Bilder oder Körperempfindungen oder Gerüche oder bestimmte Gefühle von Bedrohung, Enge, was auch immer, werden gespeichert. Und es gibt der Ablauf und sozusagen dieses Zuordnen in die Erinnerung mit Verstandeskontrolle, das findet nicht statt, sondern das ist eben, sind Bilder, die gespeichert sind und die immer wieder aktiviert werden durch einen Triggerreiz zum Beispiel oder bestimmte Körperempfindungen oder also Schmerzen zum Beispiel oder bestimmte Gerüche. Ich sag jetzt mal, wenn wir an den Autounfall denken, dann wenn so ein Hund dann Geruch von Bremsen oder Gummi riecht oder eben quietschende Reifen hört oder irgendein anderes Quietschen hört, dann werden so, das kann als Erinnerung fragmentiert, also in einzelne Fragmente aufgespalten, gespeichert werden und die werden eventuell früher oder später dann diese Trigger, ein Bild, eine kurze Empfindung, ein Geruch, ein Geräusch, die dann ein Wiedererleben auslösen, auch wenn das eigentlich schon lange her zu sein scheint. Natürlich ist es dann erstmal so, dass die, also dass diese Auslösereize, wenn es fragmentiert gespeichert wurde oder eben, ne, ich sage jetzt mal, ein Hund, der einen Autounfall hatte, der vermeidet eben alles, wo Autos sind, also versucht an Straßen auszuweichen oder also panisch zu flüchten oder man kennt es auch von Knallgeräuschen etc. Es gibt unterschiedliche Auslöser, die eben eine ganz starke Meidung auslösen. Und dadurch, dass das Nervensystem in Alarmbereitschaft bleibt, gibt es eine erhöhte Schreckhaftigkeit und Wachsamkeit. Das ist so, dass nur wenn das Nervensystem übererregt war, also aktiviert war in der traumatischen Situation, also der Sympathikus im Stammhirn aktiv wurde, ne, der sorgt dafür, dass der Herzschlag schneller wird, dass die Muskeln mit Blut versorgt werden, dass eigentlich ein Fight or Flight möglich gemacht wird. Das ging im Trauma nicht, aber sozusagen diese Bereitschaft dazu bleibt im Nervensystem und das löst halt auch nach dem Trauma, auch wenn das schon vorbei ist, eine ganz, ganz hohe Schreckhaftigkeit oder Wachsamkeit aus. Und gleichzeitig oder abwechselnd oder auch zum Teil nur könnte, wenn in der traumatischen Situation eine Untererregung stattfand, also so ein Todstellen, dann gibt es so eine emotionale Taubheit, ein sich nicht spüren, ein sich wie weggeschaltet fühlen, keinen Zugang zu sich bekommen, sich wie fremdgesteuert fühlen, sich in Situationen tatsächlich zu beobachten. Und wenn man sich Hunde anguckt, und beobachtet, dann kann man sie nicht fragen, ob sie sich so fühlen, aber man sieht es natürlich an ihrer Motorik und ihrem Verhalten, wie sie so sind und was da passiert. Was auch sehr häufig auftritt, akut nach Trauma, da sind so körperliche Symptome wie Verspannungen, Schmerzen, immer wieder Herzrasen. Also bei Menschen ist es oft so, dass die dann eben Panik kriegen und denken, sie kriegen einen Herzinfarkt. Oder klassisch sind auch Magen-Darm-Beschwerden. Das kennen wir sowohl bei Mensch als auch bei Hund. Bei Hund zum Beispiel beobachte ich sehr häufig oder ertaste sehr häufig und löse das dann, dass sich zum Beispiel durch entweder frühe Traumata, und das ist dann bestehen geblieben, oder durch akute Geschichten die Halswirbelsäule so ein bisschen verschiebt. Also der erste Halswirbel, der Atlaswirbel sich verschiebt und so durch einfach eine ganz massive Anspannung der Muskulatur in diesem Übererregungszustand verreißt es einem tatsächlich die Wirbel. Und das ist bei Hunden sehr, sehr häufig. Und es gibt Hunde, die laufen damit ganz, ganz lange rum. Und das ist wirklich dramatisch, weil durch den ersten Halswirbel, ne, durch diesen Hohlraum in der Mitte, wo eben das Rückenmark durchläuft, gerade beim ersten Halswirbel, da muss alles durch. Alles, 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 alles. Und mögliche Nebenwirkungen von einem verschobenen Atlaswirbel sind zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Tinnitus, Kiefergeschichten und alles mögliche andere. Auch Zähneknirschen zum Beispiel geht auf die ersten Halswirbel zurück. Der zweite ist ja der Atlas, der sitzt ohne Bandscheibe direkt auf dem, der Axis. Und der Axis sitzt auf dem Atlas, also der zweite sitzt auf dem ersten ohne Bandscheibe. Ansonsten sind ja immer Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern. Und das hat ganz massive körperliche Auswirkungen. Hunde können übrigens auch mit den Zähnen knirschen. Ich kann die nicht fragen, ob sie einen Tinnitus haben, aber ich könnte es mir fast vorstellen, weil wenn sie Zähne knirschen haben wie Menschen nach Stress und womöglich nach Traumata, dann warum sollten sie nicht andere Sachen wie Kopfschmerzen und so weiter auch haben? Denn das, was körperlich passiert, ist das Gleiche. Und das können wir im Gehirn nachweisen durch ein MRT. Und wir können das natürlich durch Spannungen und Beobachtungen und Osteopathie und so weiter können wir nachweisen, was im Körper passiert. Und was auch eine typische Traumafolge ist, sind Konzentrations- und Schlafprobleme. Und das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man auf der einen Seite Angst vor Albträumen hat, eigentlich nicht schlafen möchte, auf der anderen Seite aber wahnsinnig erschöpft ist, weil man natürlich in einem psychischen Prozess steckt, der extrem viel Ruhe eigentlich braucht, um verarbeiten zu können. Und sehr viel Serotonin brauchen würde, um entspannen zu können. Und genau das geht dann eben nicht. Das sind akute Traumafolgen, die typisch sind für Mensch und für Hund. Und so eine Ruhelosigkeit und so ein Umherwandern und so weiter, das hat man auch bei Hunden und kann das beobachten. Und auch dies, dass die manchmal dann so unkonzentriert wirken und man das Gefühl hat, was macht er da gerade, wo ist er denn? Wir sind doch eigentlich gemeinsam unterwegs. Und das sind so akute Traumafolgen. Die sind normal. Also normal im Sinne von, das passiert. es gibt, das gehört, ne, diese akuten Traumafolgen gehören erstmal dazu, wenn eine traumatische Situation erlebt wurde. Und dann sollte irgendwann, das gehört nämlich zur Schockphase und zur Reaktionsphase, wie sich das nennt, dann sollte ein Trauma aber Stück für Stück verarbeitet werden, damit es dann bis zur Erholungsphase kommt. Also brauchen wir erst einmal in dieser Schock- und Reaktionsphase, wo dieses Wiedererleben, Schlafstörung und so weiter hat, wo das alles auftritt, brauchen wir erstmal ganz viel Stabilisierung und Sicherheit. Das heißt, wenn unserem Hund akut etwas passiert ist, was weiß ich, eine Schmerzerfahrung, die schlimm war, was weiß ich, weil er sich irgendwie was gebrochen, Kreuzbandriss, sonst was hatte, auch das ist traumatisch, ne? Wenn ich starke Schmerzen habe und dann vielleicht anschließend noch einen Transport zum Tierarzt, dann eine OP mit einer Heilungsphase, auch das sind traumatische Erlebnisse. Da brauche ich dann erstmal Stabilisierung und Sicherheit im Sinne von, ich bin für dich da, lieber Hund, und hier kann dir nichts passieren. Ich sorge dafür, dass du keine Sorgen haben musst. Und das heißt nicht gleich wieder auf die Piste, ne? So nach dem Motto, schnell wieder, wenn man einmal vom Pferd gefallen ist, schnell wieder aufsetzen. Nein, so ist es nicht. Erstmal muss dieses überlastete Nervensystem wieder runterfahren. Und dafür braucht es Ruhe, Rituale, ein bisschen Rückzug, nicht im Sinne von Trauer, sondern im Sinne von Sicherheit empfinden und Nähe zu seinem Menschen empfinden. Also Hunde sind dann vielleicht so ein bisschen, wirken ein bisschen ausgeschaltet oder hyperaktiv. Und darauf sollten wir uns aber weder auf das eine noch auf das andere einlassen, im Sinne von ausgeschaltet, der will keinen Kontakt, oder hyperaktiv, der braucht jetzt ganz viel Action. Hund braucht dann vielleicht Spannungsabbau und darf auch gerne irgendwas kaputt machen, was kauen etc. Aber was die vor allen Dingen brauchen, ist, dass sie mit uns sich in einer absoluten Sicherheitszone befinden, also ihrem Zuhause, vielleicht ihrem Garten oder maximal der Wiese, die sie kennen, mit Kontakten, die sie kennen. Die müssen die Chance bekommen, ihr Nervensystem runterzufahren und sich dabei sehr sicher zu fühlen. Und dazu gehören auch ganz, ganz stark soziale Kontakte, und zwar die vertrauten, liebgewonnenen Kontakte, die mit Vertrauen gefüllt sind. Und erst wenn das erfolgt ist und Hund ein bisschen vielleicht auch Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht hat, nur dass man irgendwie nette, schöne, kleine Aufgaben macht, wo der Hund das Gefühl hat, ach, ich bin doch nicht nur ausgeliefert, ich kann auch was weiß ich, einen Beutebeutel suchen oder irgendwie was Kleines im Haushalt helfen oder, und eine schöne Fährte finden, was auch immer. Natürlich im sicheren, stabilen Umfeld, also nicht in einer völlig fremden Umgebung, sondern erstmal so, dass Hund das Gefühl hat, okay, hier ist alles so wie gewohnt und ich muss mir keine Sorgen machen. Dann kann das Nervensystem langsam runterfahren und das Trauma hoffentlich verarbeiten. Und ich sag mal, das Nervensystem unterscheidet dann wieder zwischen das war und wir sind aber im Hier und Jetzt. Also es lernt wieder zu unterscheiden zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und dann, wenn das möglich ist, und vielleicht hatten wir auch eine Fragmentierung am Anfang, dann werden so schrittweise diese ganzen Fragmente zusammengeführt oder es wird möglich, das Ereignis zu erinnern, ohne dabei in die Über- oder Untererregung zu fallen. Sondern das ist, ne, wenn die Verarbeitung klappt, dann kommt mit der Zeit, und das ist sehr unterschiedlich. Es kommt drauf an, wie lange war das Trauma, wie groß war das Trauma, gab es während des Traumas oder direkt dann noch soziale Unterstützung durch uns Menschen oder nicht? Also was ist da passiert? Also wie viel hat der Hund verloren? Also wenn ich zum Beispiel, ne, diese Tierschutzsituation von der Straße weggefangen, also von Geschwister und Mama vielleicht getrennt, mit so einer Schlinge in irgendeinen Wagen, in eine Box gestopft, in auf einer Tötungsstation im Prinzip abgekippt, spürend und riechend, dass dort getötet wird, dann in eine Auffangstation weitergegeben, auf einer Pflegestelle vermittelt, dabei einen langen Transport, also ne, wenn es lange angedauert hat und der Hund seinen sozialen Rückhalt verloren hat, dann ist das etwas, was sehr lange dauern kann. Also dass dieses belastende Ereignis, dieses Trauma erinnert und eingeordnet werden kann und ein das war und jetzt ist es gut entstehen kann. Weil da ja nichts ist, nichts Gutes, was aus der Vergangenheit noch da ist. Wenn wir einen Hund haben, der einen Unfall erlebt hat und bei uns gut aufgehoben ist und sich von der notwendigen OP etc. wieder erholen kann und aber uns die ganze Zeit an seiner Seite hatte und wir für diese Sicherheit und Stabilität sorgen und das eben ein kurzer Moment war, dann ist das ist die Wahrscheinlichkeit oder das Nervensystem viel einfacher in der Lage, das schrittweise zu integrieren in die persönliche Biografie. Wenn das geschieht und das gelingt, dann ist es so, dass die Erinnerung erhalten bleibt, aber ihre akute Bedrohlichkeit verloren wird. Und dann kann ich das eben irgendwann in die eigene Lebensgeschichte integrieren und Hund weiß, okay, Autos können gefährlich sein und doof, aber wenn man den ausweicht, ist es auch okay. Ich muss nicht mehr bei jedem Auto zusammenfahren und ich muss auch nicht panisch in die Hecke springen und ich muss auch nicht eine Scheinattacke Richtung Auto machen oder eine ernst gemeinte Attacke. Also ich muss nicht in die Über- oder Untererregung gehen, also und ich muss nicht flüchten. Das wäre etwas, was wünschenswert wäre, oh Gott. Aber es ist eben sehr davon abhängig, wann, wie lange und wie zerstörend das traumatische Erlebnis war. Wenn ich am Anfang meines Lebens als kleiner, 2 Wochen alte Welpe, was weiß ich, von einem Hund, der in die Wurfkiste eindringt, fast totgebissen werde und 2 Geschwister es nicht geschafft haben und meine Hundemama ängstlich und panisch geschrien hat und so weiter, dann ist das natürlich, weil ich noch gar nicht viel Resilienz entwickeln konnte, weil ich noch gar nicht im Leben stehe, weil ich noch gar kein soziales Netz habe. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr dramatische, ein sehr dramatisches Erlebnis. Währenddessen, wenn ich später in einem guten sozialen Netz aufgehoben bin, in einem stabilen Zuhause bin und mich eigentlich sicher fühle, dann ist diese augenblickliche Hilflosigkeit und das ausgeliefert Gefühl viel einfacher zu bewältigen, als eben wenn es am Anfang ist oder wenn es sehr langanhaltend ist oder wenn ich mein gesamtes soziales Netz verliere. Und das ist etwas, das müssen wir uns, also nicht das eine ist, ne, so ein Unfalltrauma ist natürlich trotzdem dramatisch und kann trotzdem viele Folgen haben. Es ist jetzt nicht alles entweder gut oder schlecht und nicht jeder Tierschutzhund ist schwer traumatisiert, das nicht. Aber es gibt eben Unterschiede. Und es gibt Unterschiede, die uns bewusst sein dürfen, weil wir ja sehr häufig erwarten, dass wenn wir ja jetzt uns um den Hund so aufmerksam kümmern, dass das dann alles gut sein wird. Das kann auch alles gut werden, es muss es aber nicht. Und manchmal ist es so, dass wir zwar bewirken können, dass die Lebensqualität ungemein steigert, aber eben trotzdem nicht das Trauma komplett integriert und verarbeitet wird und es immer ein bisschen schwierig bleibt in bestimmten Situationen. Ja, also das war jetzt erstmal so das, okay, mögliche akute Folgen, was ist ein Trauma eigentlich und wie würde ein Trauma verarbeitet werden, wenn es denn verarbeitet werden kann? Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ein Trauma nicht verarbeitet werden kann, wenn da etwas hakt? Dann entwickeln sich die sogenannten Traumafolgestörungen. Also auf traumatische Ereignisse mit also akuten Traumafolgen zu reagieren, ist normal. Es ist normal, dass man eine Zeit braucht, bis ein Ereignis verarbeitet wird. Und wenn es nicht verarbeitet werden kann, weil mir die Resilienz fehlt, weil mir die Sicherheit fehlt, weil mir die Stabilisierung fehlt, weil mir die soziale Unterstützung, also eine Bindungsperson, die mir Sicherheit gibt, fehlt, dann können sich Traumafolgestörungen entwickeln. Und die wohl bekannteste Traumafolgestörung, die auch Hunde haben, oder zumindest zeigen Hunde die Symptome davon. Ich glaube, es gibt noch nicht die offizielle Bezeichnung davon, aber die Symptome habe ich schon mehrfach, wirklich in den 20 Jahren meiner Praxis sozusagen viel, viel, vielfach gesehen, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das sind so, ja, da haben wir es auch nach der Zeit, also auch nach einem Monat, wo ein Trauma eigentlich verarbeitet werden sollte, haben wir es trotzdem immer wieder mit Flashbacks zum Beispiel zu tun. Es sind Hunde, die scheinbar völlig aus dem Himmel fallen, plötzlich schwer aggressiv werden, weil sie in einem Flashback das nachholen, was sie in der traumatischen Situation nicht konnten, nämlich Kampf. Oder Hunde, die plötzlich aus scheinbar heiterem Himmel panisch flüchten. Hunde, die immer wieder Durchschlafstörungen haben. Hunde, die häufig auch sehr viele körperliche Symptome haben. Da gehören so Darmgeschichten zum Beispiel dazu. Hunde, die auch körperliche Symptome im Bereich der Motorik haben, weil wahrscheinlich einfach durch ganz, ganz viel Muskelspannung, die entstanden ist, durch diese innere Anspannung, durch den extrem erhöhten Stresslevel, der dauerhaft besteht, eben, dass sich auch auf das Skelett und so weiter auswirkt. Also die PTBS ist definitiv bei Hunden beobachtbar, auch wenn die Wissenschaft sie noch nicht so nennt, aber was die Symptome angeht, ist genau das Gleiche. Es gibt auch die generalisierte Angststörung, die ist auch eine Traumafolgestörung. Und es gibt ja so dass bei uns Menschen kennen wir zum Beispiel Flugangst. Oder bei Hunden kennen wir so bestimmte Geräuschängste zum Beispiel. Oder ein Hund mag, es gibt Hunde, die mögen kein Wasser. So, da haben die Angst, aber es ist eine sogenannte spezifisch isolierte Phobie. Das heißt, es gibt ein Ding, wovor sie Angst haben. Und sehr häufig haben wir dann die Erfahrung, okay, da ist er mal reingefallen und ist fast als Welpe und seitdem mag er nicht mehr in Gewässer und so weiter. Das ist eine spezifische Angst, der man sich mit Verhaltenstherapie nähern könnte. Eine generalisierte Angststörung ist aber die Angst vor dem Leben an sich, die Angst vor der Welt. Das mangelt Vertrauen in die Welt. Das heißt, das, was wir am Anfang haben, dass das Nervensystem in Alarmbereitschaft bleibt, ne, in der Phase akut nach dem Trauma, und das bleibt auch in der gescheiterten Traumaverarbeitungsphase. Also man bleibt sozusagen in der Schock- und Reaktionsphase, in diesen ersten Phasen hängen. Und in der generalisierten Angststörung ist alles auf Gefahr orientiert. Das Gehirn scannt den Horizont. Gibt es etwas, was mich bedroht? Gibt es etwas, was eventuell vielleicht traumatisch sein könnte? Und das heißt, diese Hunde und auch die Menschen entwickeln eine Angst vor der Angst. Die entwickeln sowas wie panische Fluchtsituation oder panisches Fliehen. Aber vor allen Dingen, und das ist wirklich dramatisch, entwickeln sie eine grundsätzlich misstrauische oder ängstliche Grundhaltung, die sagt, ich weiß nicht, ich traue mich nicht in das Haus, ich traue mich nicht, Kontakt zu machen, ich möchte lieber nicht mit Hunden raus. Bei einigen Hunden geht es so weit, dass sie sagen, okay, ich vermeide das Rausgehen allgemein, weil es könnte ja was passieren. Und dann wird diese Angst, die sie in der traumatischen Situation erfahren haben, wird auf alles angewendet. Das Nervensystem, also das Gehirn, funkt Gefahr, durchgängig, immer. Das ist wahnsinnig anstrengend und es ist ein ganz stark lebensqualitätseinschränkendes Merkmal von Traumafolgestörungen, dass eben dieses es nicht ausblenden zu können, nicht das Nervensystem temporär runterfahren zu können. Das ist etwas, was ganz, ganz, ganz stark die Lebensqualität einschränkt, was die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen, einschränkt, was das Interesse und die Neugier, Kontakte zu haben und so weiter einschränkt. Und sehr häufig entstehen dann auch so, ich sage jetzt mal, Depressionen. Das heißt, Hunde werden und Menschen werden sehr, sehr passiv, sind sehr abgekoppelt von ihren Gefühlen, sowohl von wütenden Gefühlen, aber eben auch von Freude. Und ein Kennzeichen für Depressionen bei Hunden ist, dass die scheinen sehr bequem zu sein. Das sind so Vermeider. Die sind nicht panisch, die sind nicht wirklich ängstlich wie bei der Angststörung, sondern die sind einfach ein bisschen wie ausgeschaltet. Die sind in einer dauerhaften Untererregung hängen geblieben. Und das ist etwas, was ihnen eben auch, die Welt ist grau. Manchmal ist sie schwarz, aber meist ist sie grau. Und sie ist auf gar keinen Fall bunt. Und das ist ein ganz furchtbarer Zustand. Und das Fiese ist, dass diese Hunde oft entspannt wirken. So ein bisschen unbeteiligt. Aber das sind sie eben nicht. Sie sind wie ausgeschaltet, weil sie einfach erschöpft sind. Das Nervensystem ist so stark immer in Erwartung von Gefahr gewesen, dass es erschöpft und dass es ausschaltet und dass es in die Untererregung geht. Und ja, ich sag mal, Emotionen nicht da sind, aber eben auch wenig Freude. Das sind dann Hunde, die vielleicht sagen, ja, okay, dass du wieder da bist, ich bin da hinten. Oder wo man rausgeht und denkt so, ach, wir machen uns einen schönen Tag draußen, die Sonne scheint, es ist irgendwie eine angenehme Temperatur und wir gehen mal zum Bach oder sowas. Und der Hund sagt, naja, gut, okay. Und liegt dann da am Rand und man denkt so, mein Gott, ist der plötzlich alt geworden. Nee, der hat Depressionen. Und das ist sehr häufig auch etwas, was zum Beispiel bei Verlusten eines Mithundes oder eines Mitmenschen passiert, dass Hunde so in Trauer sind und daraus auch eine Depression entwickeln. Und auch Verluste, also Bindungsabbrüche und Verlusterfahrungen sind traumatisch. Was wir natürlich sehr, sehr, sehr stark wahrnehmen, sind diese wiederkehrenden Flashbacks, also Flucht oder Angriff. ne, was klassisch auch für die PTBS ist. Und das ist etwas, wo wir sehr viele Hundehalterinnen erleben, die ganz klar merken, okay, da muss was passieren, weil es wahnsinnig gefährlich sein kann. Man kann eigentlich bei Aggression so, ja, ich sag mal so eine selbstverteidigende Aggression oder eben eine sehr berechnende, instrumentell eingesetzte Aggression unterscheiden. Aber Aggression, die aus einem Flashback entsteht, der Hund unterscheidet nicht zwischen seinem eigenen Menschen, zwischen bekannt oder Freund oder Feind. Der Hund fühlt und befindet sich in seiner Wahrnehmung und in seinem aktuellen körperlichen Zustand in einem Flashback genau und exakt in der traumatischen Situation. Da sind diese Triggerreize, ne, was wir hatten, so Gerüche, bestimmte Bilder, Geräusche und so weiter, die sind nicht als, oh, das ist jetzt und mein Trauma war Vergangenheit, wieder sozusagen einsortiert worden, sondern diese akuten Traumafolgen, ne, dass der Geruch nach Gummi von quietschenden Autoreifen oder ein Geräusch von quietschenden Autoreifen oder eine Fehlzündung des Autos oder ach, was weiß ich, dass das immer noch und dauerhaft verbunden bleibt mit dem Wiedererleben des Traumas. Und das sind Flashbacks. Und das Dramatische, und das ist nicht, ja, das ist mehr als dramatisch, das ist eine Katastrophe, ist, dass man Hunde, die völlig ausrasten, die rational nicht ansprechbar sind in ihrer Wut oder scheinbaren Wut oder Aggression, die eben ein Reerleben eines Traumas haben, wenn ich das nicht diagnostiziere und denke, das ist einfach ein Stinker und der muss sich jetzt mal gewöhnen, und ich damit Verhaltenstherapie rangehe und den Maulkorb aufpacke und den in Raufergruppen tue oder ihn zwinge, sich anfassen zu lassen und so weiter, dann erlebt er das wirklich wieder und ist wirklich wieder hilflos. Und ich als Mensch, der eigentlich die soziale Unterstützung ist, der also die Bindungsperson ist, die für Sicherheit und Stabilität sorgen soll. Ich schicke den Hund da rein. Es gibt dann Hunde, die irgendwie sich dann anfassen lassen. Es gibt dann vielleicht Menschen, die in der Lage sind, dann Vertrauen so weit aufzubauen, dass es irgendwie geht. Aber das kann wirklich retraumatisierend sein. Das kann eine Qual für den Hund sein. Und dieses, ich würde sagen, man kann sich vielleicht merken, an Lebensgefahr gewöhnt man sich nicht. Und wenn der Hund eine bestimmte Situation, einen bestimmten Triggerreiz immer noch als Lebensgefahr empfindet, weil er eine Traumafolgestörung hat, dann ist genau die Konfrontation in einer Verhaltenstherapie mit genau diesem Reiz retraumatisierend. Und das ist unglaublich, unglaublich vertrauensunterlaufend und für den Hund eine Wiederholung der absoluten Ausweglosigkeit. Und das ist etwas, was wir uns sehr, sehr stark überlegen müssen, was wir da tun. Und ich bin sehr dagegen, Traumafolgestörungen mit Verhaltenstherapie zu behandeln, also mit Übung und Training und Annäherung und Desensibilisierung und solchen Geschichten. Das wäre Verhaltenstraining oder Verhaltenstherapie. Sondern ich bin ja felsenfest, absolut 100% davon überzeugt, dass wir über diese Stabilisierung und das Gefühl von Sicherheit geben und insbesondere die soziale Unterstützung, also wir als Bindungsperson für den Hund, Hundefreunde, die der Hund liebt, also alles, was dem Hund irgendwie emotionale Sicherheit gibt und das Aktivieren von Selbstwirksamkeitserfahrungen im Sinne von, ich kann was, ich bin wer, ich bin gar nicht so hilflos, dass das die Therapie ist. Und da gehört ein großer Anteil an Körpertherapie dazu, damit ein Hund sich wieder gut spüren kann und nicht nur Verspannung, Schmerzen, Herzrasen, Magen-Darm-Beschwerden als Folgestörung hat, sondern ein gutes Gefühl für den Körper bekommt. Das kann ich viel über Motorik machen, ne? Psychomotorik. Das ist das, was ihr vielleicht, wenn ihr das lesen mögt, in Was Hunde bewegt, in meinem Buch über Psychomotorik, also Motokinogogik, findet. Das ist sicherlich ein Teil von traumasensibler Therapie für Hunde und eben ganz stark Stabilisierung und die Arbeit mit Bindung und Beziehung und Sicherheit und Vertrauen. Und dazu gehört viel Zeit, viel Geduld, viel Einfühlungsvermögen, sehr häufig auch eine sehr genaue Planung. Was tun wir wann? Wo sind wir gerade? Ist das jetzt noch traumatisch oder sind es Verhaltensmuster geworden, sodass, na, wenn wir etwas haben, wo wir merken, okay, der Hund, das ist gar kein Trigger mehr, sondern der Hund hat einfach die Erfahrung gemacht, dass es ganz praktisch ist, andere Hunde wegzukläffen, dann schalten wir vielleicht um in Verhaltenstherapie. Aber das muss ich wissen und das muss ich einschätzen können. Und ich kann euch nur raten, auf der einen Seite hört auf euer Bauchgefühl, schaut, habe ich mit meinem Hund trainiert und trainiert und trainiert? Irgendwie hat das nicht so richtig, also irgendwie sind wir nicht weitergekommen. Es wurde eigentlich eher schlimmer, aber auf keinen Fall besser. Oder es hat sich verlagert. Oder ich habe das Gefühl, dass mein Hund bei jeder Kleinigkeit total ausflippt und ich verstehe gar nicht, wann der wie ist. Oder mein Hund ist seit einiger Zeit, ist der so wie ausgeschaltet. Oder eigentlich ist mein Hund immer schon extrem ängstlich gewesen, vor allem, und es hat sich nicht gegeben. Da vertraut auf euer Bauchgefühl und eure Beziehung. Ihr kennt euren Hund am besten. Und dann kann man sich Unterstützung suchen. Und ja, da würde ich sehr, sehr, sehr genau hinterfragen, was für Erfahrungen die Menschen gemacht haben. Ihr dürft euch natürlich auch gerne an mich wenden. Ich kann da sicherlich auch Unterstützung vermitteln oder vielleicht selber helfen, je nachdem. Aber mit Traumata umzugehen heißt halt, potenziell immer mit einem Fuß in der Retraumatisierung zu stecken. Und deswegen ist es so, und das wäre, wenn ich die Vertrauensperson meines Hundes bin, wirklich dramatisch. Aber es ist extrem wichtig, dass ich mir bewusst werde, was tue ich da, wie tue ich das, wann tue ich das, wie ist es denn bei meinem Hund, was war denn da? Und man kann wunderbar Biografiearbeit zum Beispiel machen, allein dadurch, dass man sieht, wie der Hund auf was reagiert. Und das kann man sehr häufig schon durch eure Beschreibung, können wir Fachleute dann mutmaßen beziehungsweise annehmen, was da ungefähr war und wie der Weg sein könnte, damit besser umzugehen. Und leider heißt das nicht, dass es immer funktioniert, also dass jeder Hund irgendwann lustig, fröhlich, freundlich, für immer mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend springen wird. Manchmal sind es wirklich viele, viele, viele Jahre, aber es ist immer eine dramatische Verbesserung für den Hund, wenn er sozusagen anerkannt wird für das, was er hat, was er empfindet, was gewesen ist, wenn der merkt, ich werde verstanden. Ich darf sein, wie ich bin, ich darf fühlen, wie ich fühle und ich werde nicht auf keinen Fall im Stich gelassen und ich habe eine ganz große Sicherheit bei meinem Menschen oder meiner Familie und mit meinen Hundekumpels und ich muss gar nicht alle anderen kennenlernen und ich muss dies nicht und jenes nicht und solches nicht. Das ist so, so, so viel besser, als hin und her geworfen zu sein von seinem Nervensystem in der ständigen Übererregung, in ständiger Alarmbereitschaft mit wenig Schlaf und so weiter. Ja, woran würde man denn jetzt gelungene Verarbeitung eigentlich erkennen? Beim Menschen kann man sagen, die Erinnerung ist vorhanden, löst aber keine massive Alarmreaktion mehr aus. Also nehmen wir den Hund mit dem Auto, der kann an Autos jetzt mit noch relativen Dichte vorbeigehen, guckt vielleicht nochmal und man merkt so, okay, er findet Autos nicht toll, aber er hat eben auch keine, er möchte nicht mehr flüchten. Und also diese Flashbacks, die man vielleicht beobachtet hat eine ganze Weile oder überhaupt Reaktionen auf Trigger, nehmen deutlich ab. Und es ist so, die schlafen besser, die sind gleichmäßiger in den Bewegungen. Sie entwickeln auch wieder, ich sage jetzt mal, eine lockerere Bewegung, eine freudigere Bewegung. Sie sind wieder interessiert daran, Dinge kennenzulernen, sind, ne, ob das nun verschiedene Spielzeuge sind oder irgendwelche Gerüche draußen wahrzunehmen und nicht mehr mit dem, oh Gott, gleich wird jemand aus der Hecke springen und mir, was weiß ich, mir das Ohr abbeißen, sondern im Sinne von interessiert, die Ohren vorne, die Körperhaltung irgendwie entspannt, weicher und dieser Punkt, die Hunde können natürlich sehr aktiv sein, aber sie können eben problemlos auch in Entspannung wechseln. Und wenn man dann zu Hause ist, kann der Hund sich niederlassen und schlafen. Einfach schlafen. Und nicht jeder Hund, der dann noch die wilden 5 Minuten hat, ist traumatisiert, das meine ich nicht. Aber dieses in so eine Ruhe zu kommen, in so ein, ich sage jetzt mal, so ein gemütliches Brummen beim Hinlegen oder sich irgendwo einfach mal auf den Teppich zusammensacken lassen und alle Viere von sich strecken und nicht hören, wenn irgendwo eine Autotür klappt oder so. Also der tiefe Schlaf, der ruhige, tiefe Schlaf kehrt irgendwann zurück. Das wäre so etwas, woran man das erkennen kann. Und natürlich gibt es so unendlich viele Möglichkeiten für traumatische Erlebnisse. Und es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wie man die klassifizieren kann und womit man das, also was dann das Wichtigste wäre im Herangehen etc. Da möchte ich mit euch in vielen weiteren Podcasts tiefer einsteigen. Das hier war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Einblick. Ich hoffe, dass es für euch spannend war und Falls du noch viel tiefer in das Thema Trauma beim Hund einsteigen möchtest, dann habe ich 3 Tipps für dich. Also erstmal ganz simpel, melde dich zu unserer Kynogogik-Beraterausbildung an. Die beginnt im September diesen Jahres. Und insbesondere im 2. Ausbildungsjahr lernst du dann in Theorie und natürlich auch in Präsenzseminaren in Praxis mit echten Kunden alles über Hundepsychologie. Da ist Trauma, Angst, Stress, Aggression, Bindung, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Dinge sind da und systemische Beziehungsmuster und so weiter sind da die Teile oder die wichtigen Inhalte des 2. Jahres. Im 1. Jahr brauchen wir natürlich ein bisschen Grundlagen. Wenn du das aber nicht möchtest, hättest du theoretisch auch die Möglichkeit, die für dich interessanten theoretischen Themen, also als Theorie-Webinare in der Beraterausbildung zu buchen, dass du sozusagen an den dann immer 7-stündigen Vorträgen teilnehmen kannst online und dir da eben zusammenstellen kann, was dich interessiert. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Angst, Trauma, Stress oder Sucht, Aggression und oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber insbesondere, wenn es um das Thema Trauma geht, haben wir da im letzten Viertel eine sehr intensive Theorie, die sehr, sehr spannend ist und sicherlich auch für ausgebildete Erziehungsberaterinnen, Hundetrainerinnen und so weiter sehr spannend sein kann, weil man einfach nochmal ganz kompakt und sehr fundiert mit, was tue ich denn damit, Informationen bekommt. Man bekommt natürlich auch die Folien dazu und so weiter, sodass man sich ein bisschen wappnen kann für dieses starke, große, umfangreiche Thema. Und ihr habt auch die Möglichkeit, und das haben wir uns, ist ganz neu und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Wir haben in unserer 4. und Mentrailing-Trainerinnen-Ausbildung 2 Präsenzseminare zum Thema therapeutische Skills in der 4. und Mentrailing-Arbeit, wo man sozusagen mit den komplett Auszubildenden, also die ganze Ausbildung machen, gemeinsam ein Ausbildungsseminar mit dem eigenen Hund. Da sind dann auch Kundenhunde, aber eben auch eigene Hunde, mit Theorie und Praxis in unserer Ausbildungsstätte in Soltau besuchen kann. Das sind dann 3 kompakte Tage. Und das ist einmal therapeutische Skills, da geht es schwerpunktmäßig um Trauma, eben auch um Dissoziation und wie kann ich mich traumatischen Reizen, wenn ich einen bestimmten Sicherheits- und Stabilisierungseffekt schon erreicht habe, wie kann ich mich den nähern? Und wie kann ich, und es wird auch sehr ausführlich auf das Thema im 2. Teil zum Thema Aggression, also sprich diese wirklich gefährlichen Flashbacks eingegangen und was ich da im Rahmen von Mentrailing oder Fährtenarbeit tun kann, um Hunde und ihre Menschen zu unterstützen. Vielleicht ist das ja spannend für euch. Schaut gerne auf unserer Website www.kynogogik.de nach und schreibt, wenn ihr Fragen habt. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynogogik-Podcast mit Karin Jansen.